Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Ja, liebe Jana, schön, dass ich hier sein kann in deinem wunderschönen Berliner Büro.
Ich freue mich auch.
Wer bist du und was motiviert dich?
Also ich heiße Jana Polierin, ich bin Politikwissenschaftlerin und Thinktankerin seit geraumer Zeit. Ich arbeite für den European Council on Foreign Relations, das ist eine paneuropäische Denkfabrik. Das heißt, wir versuchen nicht nur nationale Perspektiven zu beleuchten, sondern wir haben Büros in 7 europäischen Städten und versuchen, Kooperationen zu identifizieren für europäische Länder in außenpolitischen Themen. Und die Idee ist, dass kein Land in der Außenpolitik, also kein europäisches Land in der Außenpolitik alleine global Veränderungen bewirken kann, sondern dass die europäischen Länder gut beraten sind, mehr gemeinsam voranzugehen, gemeinsam Themen zu setzen und halt eben die Stimme Europas international lauter zu machen. Und wir machen das nicht durch Stärkung von Brüssel, sondern durch die Arbeit in den Hauptstädten und indem wir versuchen, ja, gemeinsame Interessen zu identifizieren und dann Politikempfehlungen zu geben.
Ja, du sitzt ja hier im Herzen von Berlin ja. Und probierst von hier aus die Politik zu beeinflussen.
Ja, also ich versuche einfach vielleicht schlaue Empfehlungen zu geben, was man machen könnte mit dem Beeinflussen. Ich habe ja auch mal im Bundestag gearbeitet, ist meine eigene Erwartungshaltung eigentlich immer moderat. Also ich glaube, wir können den Diskurs beeinflussen, wir können vielleicht Themen setzen, wir können auch ein paar Ideen einstreuen, können Dinge analysieren, aber ich glaube, dass die Politik jetzt nicht unbedingt auf unsere Empfehlungen gewartet hat. Also manchmal hat man die Möglichkeit, was zu beeinflussen oder vielleicht Feedback zu geben in einem Hintergrundgespräch, aber würde uns unsere Rolle jetzt nicht überschätzen.
Weißt, aus dem Tagesgeschäft kommt man eigentlich kaum dazu, irgendwie Studien zu lesen.
Genau, also ich auch. Also jedenfalls damals, als ich im Bundestag gearbeitet habe, war das auch so, dass ich glaube, die Einladungspolitik bei der Anhörung von Ausschüssen, bei den Experten war ja auch so, dass man im Prinzip immer Experten gesucht hat, die eine Einschätzung hatten, die jetzt der jeweiligen Partei sich ganz fremd sind. Also man suchte ja quasi dann so ein Sprachrohr für sich. Aber ich glaube trotzdem, dass man einfach durch die Debatte viel anstoßen kann, dass man durch Op-Eds in Medien, durch, ja, wenn man mal in eine Talkshow geht, aber auch einfach, wenn man jetzt Vorträge hält. Es gibt ein großes Interesse für Außensicherheit, Verteidigungspolitik. Gerade jetzt nach der russischen Vollinvasion habe ich wirklich einen exponentiellen Anstieg gemerkt von ganz vielen Seiten und einfach auch viele nicht unbedingt politische Akteure, also aus der Wirtschaft oder so, haben Interesse an Einordnung.
Ja.
Und das machen wir auch viel. Wir versuchen zu erklären, was passiert. Was könnte sich entwickeln? Was sind die großen geopolitischen Trends? Solche Sachen.
Ja, also du bist seit 2 Jahren sehr, sehr präsent. Ich kannte dich auch davor. Jetzt sieht man dich überall gefühlt.
Ja, also wie gesagt, das Interesse an Themen, die vorher immer so Nischenthemen waren, die eigentlich nur so eine kleine Bubble interessiert haben, das ist jetzt wirklich gestiegen. Und das ist ja auch was Gutes, was Positives, finde ich.
Und was motiviert dich?
Mich motiviert einfach, dass mich die Themen wahnsinnig interessieren, schon immer. Ich wollte schon in der Schule entweder so Journalistin für die Geo werden oder Diplomatin, aber ich wollte immer in die weite Welt und reisen und fremde Kulturen haben mich immer interessiert. Und ja, ich finde einfach Außenpolitik enorm spannend. Und dann komme ich aus einer Familie, die ja so ein Gewächs europäischer Integration ist. Also meine Großmutter war Polin und meine Familie väterlicherseits kommt aus Italien. Und so dieser europäische Gedanke der Verständigung, des Zusammenwachsens, des ja, europäischen Austauschs und auch das Fallen von Grenzen und von Barrieren, das ist mir ganz nah. Und das hat mich auch immer motiviert.
Und zu deiner Person, damit wir dich auch besser kennenlernen. Wenn du 2 Stunden mehr am Tag hättest, was würdest du tun?
Ich habe darüber schon öfter nachgedacht und ich glaube, ich würde mehr lesen. Einfach, weil ich so viele Bücher zu Hause liegen habe, die ich noch nicht gelesen habe und die alle wahnsinnig spannend sind. Und ich würde gerne wissen, was da drin steht, aber ich habe einfach überhaupt nicht so viel Zeit.
Ich kenne das, wenn diese Stapel, ne? Und wann ist es realistisch?
Genau, die Stapel und dann gehst du in die nächste Buchhandlung und denkst, oh, das klingt aber auch total interessant. Und deswegen stapeln sich bei mir wirklich ungelesene Bücher. Und ich kriege auch mittlerweile öfter mal eins zugeschickt von einem Kollegen, der eins geschrieben hat. Und also es gibt einfach wirklich viel interessante Literatur, die da bei mir rumliegt, die darauf wartet, dass ich sie noch lese.
Und wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Eher passiv. Also es ist nicht so, dass... Also ich habe es zum ersten Mal gemacht, aber beteiligt war eigentlich mein Sohn. Mein Sohn ist, der wird jetzt 12 und der hat zum ersten Mal völlig eigenständig für mich gekocht, als Überraschung, sodass ich, als ich nach Hause kam, quasi einen gedeckten Tisch vorgefunden habe mit Essen. Und das fand ich total spektakulär. Es ist also das erste Mal, dass mein Sohn für mich gekocht hat. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Also ein von meinem Sohn gekochtes Essen gegessen. Und das fand ich irgendwie, also fand es ganz großartig.
Toll. Was gab es denn?
Nudeln natürlich mit einer exklusiven Tomatensauce.
Süß.
Aber ich glaube, das bringt einen auch durchs Leben. Wenn man das einmal kann, dann kommt man weit.
Ja, das kann ich bestätigen. Wie kann man sich denn so einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen?
Es gibt gar nicht so einen typischen Arbeitsalltag. Also es gibt so Tage, da bin ich zu Hause, stehe morgens auf und quasi putze mir nur die Zähne und frühstücke und setze mich an meinen Schreibtisch und schreibe einen Text. Und das sind eigentlich mir die allerliebsten Tage, kommt leider nicht so häufig vor, aber dass ich mich so in was total rein vertiefen kann. Also, dass ich Recherche machen kann, dass ich Dinge lesen kann und dass ich dann auch was schreiben kann, einen Artikel oder ein längeres Stück. Und also das sind so Tage, die passieren. Und die meisten Tage sind aber so, dass ich wirklich viel reise und dass ich in irgendeinem Hotelzimmer aufwache, weil ich am Abend zuvor irgendeinen Vortrag irgendwo gegeben habe oder auf einer Konferenz war. Das passiert häufig, ja. Oder dass ich einfach auch in Berlin Termine habe. Wir müssen ja immer gucken, wo wir auch Informationen herkriegen. Wir arbeiten ja also in meinem Think Tank, aber auch in den anderen Think Tanks an der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft. Und der Kontakt zur Politik ist sehr wichtig. Also, dass wir versuchen, ich und die Kollegen Hintergrundgespräche zu bekommen, dass wir eben nicht aus dem Elfenbeinturm schreiben und mit Handlungsempfehlungen kommen, die völlig unbrauchbar sind und die man sich eben so im Kämmerlein ausgedacht hat, sondern dass es anwendungsorientiert ist und Nutzen hat. Und dafür muss man sich auch viel mit Beamten in Ministerien unterhalten, die an den entsprechenden Themen arbeiten, aber eben auch im Bundestag mit der Politik. Und ich muss das zudem auch noch machen, weil ich als Büroleiterin in Berlin auch die Aufgabe habe, was in Deutschland passiert, in unser europäisches Netzwerk zu tragen und gleichzeitig auch Dinge, die aus unserem europäischen Netzwerk kommen, nach Berlin zu tragen. Also ich bin auch hauptberuflich vielfach Deutschlanderklärerin.
Und wenn du was schreibst, ist es dann eher so eine Auftragsarbeit oder du sammelst viele Ideen und denkst, ah, das muss ich jetzt mal zu Papier bringen?
Ich fühle mich da sehr privilegiert. Also für CFA arbeite ich immer an großen mehrjährigen Projekten oder auch wenn wir aktuell irgendwie gemeinsam ein Thema bearbeiten möchten. Also wir haben natürlich einen Arbeitsplan, wir reagieren auf aktuelle Entwicklungen. Aber dieses eine große Projekt, was ich zurzeit mache, beschäftigt sich mit internationaler Neuordnung. Und es hat sehr viel Rechercheanteil. Und man kann eben damit auch Reisen verbinden und kann gucken, also wie internationale Akteure, also Länder, weiß ich nicht, Brasilien, Südafrika, Indien, über die neue Ordnung nachdenken. Und da arbeite ich auch viel mit meiner Kollegin zusammen, die Geoökonomie macht. Und das ist sehr spannend. Also, und da schreibe ich schon, also die Produkte haben wir uns vorher ausgedacht, wir haben das Projekt zusammen entworfen und da weiß ich schon ungefähr, was ich schreibe, also nicht genau konkret, was in den Texten drinsteht, aber welches Thema. Aber dann habe ich zum Beispiel auch eine Kolumne im Handelsblatt einmal im Monat, schreibe da abwechselnd mit anderen Kollegen und da bin ich total frei und kann einfach schreiben, was mir gerade auf der Seele liegt und was ich interessant finde oder was ich gerne mitteilen möchte. Und auch bei ECFA, wir haben immer die Möglichkeit, so Kommentare tagesaktuell zu schreiben. Also finde ich ja wirklich einen tollen Job, weil ich unheimlich frei bin in dem, ja, was ich machen kann, meinen Interessen nachgehen kann. Die sind leider sehr breit. Ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte einfach weniger Interessen. Aber ja, und ich kann das eigentlich auch sehr gut an allen möglichen Gelegenheiten unterbringen.
Es hängen ja so viele Sachen miteinander zusammen. Dann ist doch gar nicht schlecht, wenn man breit aufgestellt ist.
Ja, das stimmt schon, aber das ist so zum Beispiel das, was ich manchmal vermisse. Ich war in meinem ersten Leben, Also ich hatte verschiedene berufliche Leben. In meinem ersten Leben war ich an der Uni und zwar für 6 Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin und konnte so meine Promotion finanzieren, weil ich da eben eine Stelle hatte als Assistentin vom Professor. Und da habe ich ganz viel wissenschaftlich gearbeitet und auch theoriebasiert. Und das war schon, du hattest mehr Zeit, wirklich in die Tiefe zu gehen und warst jetzt weniger so auch politisch getrieben. Ne? So, aber du kannst halt nicht, also ich finde trotzdem, das Thinktanker-Dasein hat immer noch viel davon, aber ist dann ein bisschen praxisnäher.
Irgendwie wird man nie wieder so schlau wie zu der Zeit, ja, als man die Doktorarbeit geschrieben hat, weil man einfach nicht mehr so tief in Sachen singen. Und ich kenne das, man bedauert es einfach, weil die Tiefe des Nichtwissens ist einem einfach bewusst.
Ja, und gleichzeitig während der Doktorarbeit, du schreibst ja über ein Thema, worüber dann wahrscheinlich kein anderer schreibt und sitzt dann allein in der Bib und hatte auch frustrierende Elemente, aber nee, genau. Also das hat auch schon echt was für sich gehabt, so dieses ein Thema so wirklich vollkommen zu durchdringen.
Du bist ja sehr medienpräsent. Was wirst du denn am meisten gefragt?
Was werde ich am meisten gefragt? Also gar nicht so sehr in den Medien, sondern was ich aus dem Ausland tatsächlich in den letzten Jahren am meisten gefragt wurde. Nach der Zeitenwende hat das mal eine Weile nachgelassen. Jetzt ist es wieder ganz stark so, ist, wann Deutschland endlich aufwacht oder wann Deutschland endlich veränderungsbereit ist. Was passieren muss. Es war schon nach 2014, nach der Annexion der Krim so, gerade aus Mittel- und Osteuropa immer. Und da gab es öfter mal die Bemerkung, ja, müssen wir dann erst irgendwie eine weitere Eskalation sehen, bevor ihr den Schuss hört. Und ja, wie gesagt, die Zeitenwende hat das über längere Zeit verstummen lassen. Aber jetzt kommt das wieder vermehrt.
Und was ist deine Antwort?
Ja, früher habe ich immer gesagt, hoffentlich muss es nicht erst zu einem richtigen Krieg kommen. Jetzt ist es immer zweigeteilt. Ich versuche dann schon immer wieder auch zu vermitteln, wie viel sich in Deutschland verändert hat. Ich glaube, das sieht man manchmal besser, wenn man drin ist, als wenn man draußen ist. Und wie sehr sich die Debatte schon nach vorne gedreht hat. Gerade auch, ich habe zum Beispiel jetzt gerade vor ein paar Tagen dieses Zeitenwende on Tour der Münchner Sicherheitskonferenz gemacht und Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. Oder heute habe ich eine Umfrage gesehen, Zustimmung zu höheren Verteidigungsausgaben und generell der Wunsch nach einer funktionsfähigen Bundeswehr. Und ich glaube schon, dass sich was getan hat im Bewusstsein. Ich glaube auch, dass innerhalb der letzten 3 Jahre sich exponentiell viel getan hat und auch die Bundesregierung Schritte gemacht hat, die ich 2021 im Dezember als Boris Pistorius noch Innenminister in Niedersachsen mal völlig absurd gefunden hätte. Also hätte ich gedacht, wenn mir das jemand erzählt hätte, dass, weiß ich nicht, 2 Jahre später Deutschland Kampfpanzer in die Ukraine liefert, dann hätte ich gedacht, irgendwie, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Genau, also ich versuche zu betonen, das Glas ist nicht nur leer, sondern es ist zumindest halb voll. Und dann, ja, sage ich natürlich, dass es ein Prozess ist, dass man jetzt teilweise natürlich schon merkt, dass Menschen, die in der Zeit sozialisiert worden sind, wo man dachte, man hätte so ein bisschen das Ende der Geschichte in Europa erreicht, man ist in so einem posthistorischen Moment, Kriege sind gebannt, dass es schon auch vielleicht normal ist, dass Menschen gewisse Überforderungen haben oder auch wieder in Alt, also dass die Sozialisierung wieder durchbricht und man vielleicht sich mitunter schwer tut. Und dass halt, ich glaube, auch bei uns die Bedrohungsempfindung noch eine andere ist als eben an der Ostflanke der NATO. Ich glaube aber auch, wenn ich ein bisschen kritisch sein darf, man hätte das Momentum nach der Zeitenwende, nach der Vollinvasion auch noch stärker nutzen können. Ich glaube, die Veränderungsbereitschaft in der Bevölkerung war eigentlich größer als die Veränderungsbereitschaft in der Politik.
Also das würde ich auch sehen. Manchmal habe ich den Eindruck, die Bevölkerung ist schon viel weiter als die Politik. Und eigentlich bräuchte man von der Politik einfach mal klare Führung. Ansagen.
Ja, also das ist schon so, dass ich denke, da hat man oft Angst vor der eigenen Courage bekommen und nach den ersten großen Entscheidungen ist man dann wieder dazu übergegangen, dem Bürger so wenig wie möglich zuzumuten und das alles möglichst verträglich zu gestalten. Auf vielerlei Ebenen, ne? Dass man sagt, es kostet euch nicht mehr und eure Sicherheit wird sich auch nicht verschlechtern, eure Lage, ihr müsst euch nicht bedrohter fühlen oder so. Also ja, ich fand, das war oft nicht klar geführt.
Und jetzt haben wir schon viel Positives über deinen Job gehört, über die Freiheit. Gibt es irgendwas, was du nicht so gerne magst?
Ich mag meinen Job eigentlich wirklich richtig gerne.
Glückwunsch.
Also ja, wie gesagt, manchmal fehlt mir ein bisschen die Zeit, tiefer einzutauchen oder ich, weil mich so viel interessiert oder weil ich auch tatsächlich in diesem Berliner Büro, glaube ich, auch viele Zuständigkeiten habe, habe ich manchmal das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit und zu viele Aufgaben, aber sonst, also als Job. Manchmal frage ich mich, ob es vielleicht mir nochmal Spaß machen würde, praktischer zu arbeiten. Also ich habe ja im Bundestag mal gearbeitet und das fand ich eine sehr spannende Erfahrung. Ich habe da eine ganz, ganz steile Lernkurve gehabt, weil ich wirklich aus dem Elfenbeinturm kam. Also da kam ich von der Uni, war kurz bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und dann eben aber im Bundestag. Und ich hatte vorher noch nie irgendwie auch für eine Partei gearbeitet oder so, wirklich ganz konkret politischen Raum. Und aber dann, ja, dann ist mir das war jetzt auch nicht ohne Friktion. Also das war für mich auch oft nicht einfach. Und dann wollte ich wieder zurück in die Analyse, also quasi von außen drauf gucken. Aber manchmal frage ich mich, ob ich da nochmal Lust zu hätte. Und wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, wenn ich mal im Ruhestand bin, dann werde ich wieder lehren an der Uni oder irgendwo sonst. Also das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das vermisse ich manchmal.
Naja, also das bringt mich auch zu einer Frage. Sagen wir mal, die nächste Bundesregierung wird irgendwie von der CDU geführt. Wir spekulieren jetzt, Herr Kiese wird Verteidigungsminister. Oh, er ruft dich an. Ja, könntest du dir denn vorstellen, wieder sozusagen aktiv für die Bundesregierung zu arbeiten?
Ja, ich glaube, das wäre nochmal anders, weil, also als ob du im Parlament arbeitest. Also ich habe ja damals tatsächlich für Roderich Kiesewetter gearbeitet und die CDU war in der Regierung. Das war in der schwarz-gelben Regierung 2009 bis 2013 und ich war 2011 bis 2012 im Bundestag. Und ich bin kein CDU-Mitglied, aber ich war lange Mitglied des Arbeitskreises Junge Außenpolitiker der Adenauer Stiftung und habe mich grundsätzlich mit den Themen Bundeswehr, Sicherheitspolitik, auch eine harte Sicherheitspolitik wohlgefühlt und deswegen war ich da schon richtig. Aber ja, letztendlich war ich halt, also ich glaube, es gibt so Leute, die sind so political animals, die dann auch wirklich für die Partei im Ganzen brennen und ich war immer mehr so themengetrieben. Ich glaube, es wäre anders, wenn man in ein Ministerium geht, eine Arbeit, die ich überhaupt nicht einschätzen kann, würde mich abstrakt absolut reizen, aber es gibt in Deutschland ja schon große Schwierigkeiten, überhaupt das zu machen. Also ich kenne ein paar Leute, aber wirklich, also noch nicht mal eine Handvoll Leute, die das geschafft haben, dass sie als Think Tanker mal eine Weile in ein Ministerium gegangen sind und dann wieder zurückgegangen sind. In der Regel gibt es ja diese Revolving Door, die es im Amerikanischen gibt, bei uns nicht, was ich total schade finde, weil ich es eigentlich wichtig finde, dass man diese Erfahrung sammelt. Also wie gesagt, ich zehre immer noch von dieser Parlamentserfahrung, einfach wie so ein Bundestag funktioniert, wie politische Prozesse gestaltet werden in Parteien und so. Das ist, muss man eigentlich, wenn man meinen Job macht, wirklich mal eine Weile gemacht haben.
Ja, naja, vielleicht kannst du ja Vorbild sein oder Vorreiter sein, dass es mit der Revolving Door doch mal klappt, weil, ja, wie gesagt, es könnte der Think Tank-Landschaft nicht schaden, sondern zu wissen, was wirklich gefragt ist und wie die Politik funktioniert.
Total. Was ich schon hilfreich finde, ist, manchmal ist es ja so, dass Spitzenbeamte für eine Weile in Thinktanks gehen. Das ist in Deutschland ja auch totales Exotenmodell. Die Franzosen sind da viel, viel besser. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Französin, die aus dem diplomatischen Korps kommt und die jetzt bei uns eine Weile Afrika macht als Wissenschaftlerin, die dann aber wieder zurückgeht. Und da haben die Franzosen uns wirklich was voraus, weil die schaffen die Möglichkeit systematisch, nicht nur in Deutschland, in den USA gibt es das auch. Und ich glaube, das tut auch Diplomaten oder generell Beamten gut, mal eine Weile aus ihren Prozessen rauszugehen und vielleicht mal ja, so über das große Ganze nachzudenken. Und ich weiß noch, es gab einen Kollegen bei der DGRP, als ich da nach meiner Zeit im Bundestag wieder war, längere Zeit dann auch, der kam aus dem Kanzleramt. Und der machte bei uns so ein Sabbatical, also hat natürlich also gearbeitet, aber er machte eine Auszeit. Und der hat uns so auf den Spiegel vorgehalten oder so, das Gespräch mit ihm waren so wichtig, dass er quasi auch viel besser erklären konnte, was eigentlich der Bedarf ist auf der anderen Seite. Deswegen fände ich das wirklich gut, wenn man das stärker vorantreiben würde, so ein Austausch.
Ja, da muss ich das Mindset noch ein bisschen ändern, dass Leute nicht nur abgestellt werden, sondern es auch eine Belohnung ist.
Ja, ich glaube, für einen Beamten lohnt sich das nämlich eigentlich gar nicht, so eine Auszeit zu machen. Es lohnt sich nicht für die Karriere, aber ich glaube, in Frankreich ist das eben anders.
Kleiner Themensprung. Was erwartest du von der neuen EU-Kommission?
Ich glaube, die hat einen echt harten Job, weil sich das geopolitische Umfeld für die EU jetzt wirklich verschärft hat. Und da sind viele Themen, wo die Kommission eine Rolle spielen kann, eine große Rolle spielen kann. Ich glaube, es geht tatsächlich viel um Wirtschaftspolitik in Zukunft, also internationale Wirtschaftspolitik und Geoökonomie. Also die Frage EU zwischen der Trump-Administration mit den Zöllen und dem Damoklesschwert von Secondary Sanctions, wie wir das in der ersten Periode ja gesehen haben, mit Blick auf Iran und dann auf der anderen Seite aber China. Und dann spielt das ja auch über Bande, also die Trump-Administration, die dann Druck ausüben wird, nehme ich an, auf Europäer, ihre China-Politik und auch ihre China-Wirtschaftspolitik, den westlichen sicherheitspolitischen Interessen unterzuordnen. Gleichzeitig natürlich großer Druck aus China, viele Arbeitsplätze, die in Europa am China-Geschäft hängen, gerade in Deutschland. Und in dieser Zange zu sitzen und da zu gestalten und nicht gestaltet zu werden, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und die EU hat ja gerade im Bereich Handel nun mal auch viele Kompetenzen oder auch Industriepolitik, Technologiepolitik. Ich glaube, dass das die großen Themen werden, neben der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das wird natürlich auch ein großes Thema, wo die Kommission viel sich vorgenommen hat. Und das ist ein Politikbereich, der ja überhaupt noch nicht großartig vergemeinschaftet ist, wo die Kommission ja jetzt über die Industriepolitik, also Rüstungsindustriepolitik, Kompetenzen hat, also jetzt schon länger, aber jetzt mit dem Verteidigungskommissar nochmal gebündelt und wo wir mit Kaja Kallas ja auch jemanden haben, der das Thema sehr gut bespielen kann. Also, und ich glaube ja, dass die EU sich in diesem geopolitischen Wettbewerb eben stark aufstellen muss. Einmal Sicherheits- und Verteidigungspolitik, da geht es um Fähigkeiten, da geht es wirklich um die Konsolidierung der Rüstungsindustrie oder zumindest dafür zu sorgen, also mal ganz einfach gesagt, dass die Europäer mehr gemeinsam entwickeln, beschaffen, betreiben, damit sich die Kosten senken. Ja, und wie gesagt, in diesem ganzen anderen Bereich eine gemeinsamere China-Politik wollen wir schon lange, hat sich auch viel bewegt in den letzten Jahren, aber ich glaube, da gibt es trotzdem noch einen großen Sprung nach vorne, der da gemacht werden muss. Und da ist es so, dass Ursula von der Leyen ja auch eine prominente Rolle gespielt hat. Nicht so sehr aufgrund vielleicht ihrer eigenen Stärke, wobei ich glaube, dass sie schon auch stark führt, aber vor allen Dingen, weil die Abwesenheit der anderen so spürbar war. Ne? Also ich würde sagen, die Bundesregierung hat in den letzten Jahren die EU-Ebene sträflich vernachlässigt. Die Franzosen haben immer versucht, die zu bespielen, aber waren innenpolitisch ja auch ständig in der Krise, also spätestens jetzt seit den Europawahlen ja ganz massiv. Und hatten auch nicht die Ressourcen, das zu tun und auch nicht die Glaubwürdigkeit und oft auch nicht die Bereitschaft von anderen Ländern, Frankreich, zu folgen. Und ich finde, es gibt seit langem schon eine Abwesenheit von Führung auf europäischer Ebene und da konnte die Kommissionspräsidentin stark reingehen und das wird sie jetzt auch weiter so machen, konnte in Themen wie Ukraine den Ton setzen, also Beitrittsprozess, auch in der China-Politik hat sie das versucht, nicht immer zum Gefallen unseres Kanzlers, der hat das, glaube ich, oft nicht so richtig super gefunden, was sie da vorgeschlagen hat. Aber deswegen, also ich glaube, dass die Kommission da sehr gefragt sein wird und eine große Aufgabe hat und aber auch liefern muss.
Wenn ich das so raushöre, würdest du ja denken, die ist halt, die neue EU-Kommission könnte halt stärker sein als die davor und vielleicht auch mit der Außenbeauftragten Kaja Kallas könnten auch die USA ja eine bessere Ansprechpartnerin haben.
Also ja, man hofft immer, dass die EU ne, Stärke zeigt. Aber die Institutionen sind ja letztendlich nur so stark wie die Summe ihrer Mitglieder. Und natürlich werden wir auch wieder viel Blockadepolitik sehen. Ne? Und ich finde, die Zerwürfnisse innerhalb Europas, die sind ja schon auch sehr groß. Also diese Krise globaler Art trifft uns ja jetzt zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich nicht wirklich gut aufgestellt sind. Die Kommission in ihren Kompetenzen, die übertragen worden sind, kann, glaube ich, wirklich in vielen Themenbereichen schon Flöcke einschlagen. Und Kaja Kallas, da habe ich auch Hoffnung. Ich fand bis jetzt dieser Job des hohen Vertreters, wie soll man sagen, das war immer eine bisschen schwierige Funktion. Also man hat diesen Posten auf dem Papier mit dem Vertrag von Lissabon gestärkt und hat dann aber mit der Besetzung des Postens im Nachhinein sehr viel dafür getan, dass die personelle Besetzung, die das gestärkte Amt wieder konterkariert, indem man Persönlichkeiten genommen hat, die eben in ihren Kontexten jetzt nicht so viel politisches Kapital hatten. Und Kaja Kallas ist ja allein schon, weil sie, ja, sie ist nicht nur eine ehemalige Außenministerin, sondern sie ist eine ehemalige Premierministerin. Das wertet das Amt schon auf. Und dann hat sie einfach seit dem russischen Angriffskrieg ja viel dafür getan, die EU voranzutreiben. Nicht immer zum Gefallen von allen, aber sie war ja eine ganz starke Stimme. Und das wird sie jetzt auch weiter sein.
Wenn wir schon bei europäischer Einheit und Verteidigung sind, was hältst du denn von dieser Idee von einem europäischen Iron Dome? Könnte das Europa besser verteidigen?
Du meinst das Flagship-Projekt des Kanzlers zur europäischen Verteidigung, die European Sky Shield Initiative, also diese Idee, dass man Luftverteidigung gemeinsam organisiert mit Systemen, die jeweils verschiedene Ebenen sozusagen abdecken. Mhm. Ich finde das grundsätzlich einen guten Gedanken. Also da sind ja mittlerweile wirklich viele Länder an Bord, auch Nicht-EU-Länder, also es ist keine EU-Initiative, sondern eine europäische Initiative. Wir haben da eine Schwäche, also wir müssen uns da besser aufstellen. Und die Idee ist ja, dass man gemeinsam Fähigkeiten anschafft oder betreibt, die dann eben auch interoperabel sind. Und dass man diese Fragmentierung überkommt, sondern sich quasi auf gemeinsame Systeme einigt. Und das finde ich einen guten Gedanken. Gibt Kritik daran aus mehreren Ecken und die Kritik kann ich auch verstehen. Ich habe den Kanzler mal moderieren dürfen bei der Bundeswehrtagung im November 2023 und habe ihn gefragt, wie er europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik vorantreiben will. Ne? Und da hat er das besonders betont und hat sich gegenüber den EU-Initiativen eher so geäußert, naja, die sind auch gut, aber die, Sie wissen ja selber, die sind zu wenig finanziert und die haben nur eine kleine Auswirkung. Und ich fand das, also ich finde, ist schon gerechtfertigt, wenn Staaten sagen, dass European Sky Shield Initiative nicht unbedingt Europa stärker macht mit Blick auf die Industriekooperation. Also das ist, glaube ich, das, was...
Komplementär, oder?
Also ja, aber es ist, also die Idee oder das Problem ist ja, dass wir quasi gerade bei der industriellen und technologischen Basis, bei der Industrie in Europa wirklich noch... ja, stärker uns aufstellen müssen, damit wir noch technologiefähig sind, damit wir mithalten können. Und die Franzosen, die ja eben nicht Teil von ESSI sind, sagen als Kritikpunkt, ihr habt da nur Systeme genommen, die entweder amerikanisch sind, die Patriots, oder amerikanisch-israelisch, wie das Arrow-System, oder eben ein deutsches System. Und sie sagen, es hätte auch andere Systeme gegeben und es hätte eigentlich eine Initiative sein müssen, die gleichzeitig die europäische Industrie stärkt, also unsere Basis stärkt. Und also die Kritik kann man machen. Es ist halt eine Form, wie man es machen kann. Aber ich finde grundsätzlich, finde ich die Idee eigentlich schon richtig, dass man mit möglichst vielen Staaten gemeinsam überlegt, welches System können wir alle anschaffen, damit man eben diese Fragmentierung überwindet.
Spannend. Jetzt nochmal einen kleinen Themensprung vom Thema europäische Verteidigung zur Gleichberechtigung.
Wichtiges Thema.
Auch wichtiges Thema. Und zwar vor 2 Jahren etwa gab es ja diesen großen Artikel da in der NZZ von wegen junge Frauen erklären den Krieg und neben dir wurden noch andere Frauen genannt, Claudia Major, Ulrike Franke oder auch Florence Gaub, die auch schon 3-mal dabei war. Und was meinst du, hat es denn für eine Wirkung, wenn Frauen den Krieg erklären, wenn überhaupt? Und wie hat sich diese Debatte seitdem entwickelt? Oder ist das jetzt nur ein Nischenthema, das irgendwie Frauen, die sich für Sicherheitspolitik interessieren, verfolgen?
Also uns gab es ja schon vorher. Wir sind ja nicht erst mit dem Krieg entstanden, sondern uns gibt es ja jetzt seit vielen Jahren. Und wir werden ja auch Gott sei Dank immer mehr. Also als ich anfing, da gab es noch viel weniger Frauen in der Sicherheitspolitik, die unterwegs waren. Da gab es vor allen Dingen Constanze Stelzenmüller und Silke Tempel so als große Vorbilder. Mittlerweile, also deswegen mit den jungen Wissenschaftlerinnen, das stimmt ja in meinem Fall, mitteljung, ja, würde ich eher sagen. Also es stimmt nicht mehr, ich würde sagen mitteljung. Aber es gibt, wenn ich jetzt gucke auf jüngere Kolleginnen, da kommt viel mehr nach und auch ein unglaubliches Talent. Ich glaube einfach, der Effekt, also der, dass wenn Frauen über solche Themen reden, das hat zwei Effekte. Der eine ist, man kriegt dann tatsächlich auch viel negative Zuschriften immer noch. Haben sie überhaupt gedient? Können sie überhaupt was zu der Bundeswehr sagen? Und wir haben uns darüber auch mal unterhalten, so Zuschriften, ich mag es nicht, wenn Frauen mir den Krieg erklären, so von Männern. Gleichzeitig gibt es aber auch eine unglaublich positive Resonanz. Ich glaube, am meisten, also Florence und Claudia sind noch viel mehr in den Medien als ich. Und Claudia, glaube ich, am allermeisten. Und die kriegt auch enorm viel positives Feedback. Und also ich kriege das auch. Und
das überwiegt.
Ja, na, das kommt immer auf die Phase an. Aber also Claudia zum Beispiel, auch finde ich, macht das immer, dass sie das wirklich so erklärt, dass es jeder versteht. Ich glaube, Männer könnten das natürlich auch, aber es gibt halt einige davon, die haben auch wirklich, finde ich, ein besonderes Talent für diese öffentliche Kommunikation. Und ja, ich glaube, es geht ja auch nicht nur immer um Krieg und um Militär, es geht ja oft auch um die dahinterliegenden Mechanismen, um ja, sicherheitspolitische Zusammenhänge. Und vielleicht ist es auch so, dass es hat einen Überraschungseffekt, glaube ich, für viele, die zuschauen, die dann immer noch so eine Bild-Tonschere haben. Aber es hat, glaube ich, auch einen vertrauenserweckenden oder einen, ich glaube, dass viele von uns
vielleicht nahbarer
sind. Ja, genau, so kann man das gut ausdrücken. Also, und wo das dann, ja, wo es vielleicht auch, wenn wir zum Beispiel auch von Gesamtverteidigung reden oder darüber, dass es wichtig ist, können wir vielleicht auch nochmal andere Menschen erreichen, als wenn ein General in Uniform das erklärt.
Na, erstens, also damit sorgt ihr auch einfach für eine weibliche Sichtbarkeit, einer gewissen Expertise, auch die ganze Idee vom Podcast, mehr weibliche Expertise in den Diskurs zu bringen. Glaubst du, man glaubt Männern immer noch mehr?
Bei diesen Themen, wenn du eine Umfrage machen würdest und du würdest abstimmen lassen, würde ich vom Bauchgefühl her sagen, ja. Ich glaube, bei diesen Themen gibt es noch ganz viel alte Reflexe, dass das Mädchen den Krieg nicht erklären kann oder nicht weiß, was mit der Bundeswehr falsch läuft. Ich glaube, das ist noch weit verbreitet. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch mich gar nicht so sehr beschweren, weil wir auch wirklich, und ich weiß es auch von den Kolleginnen, viele ganz positive Zuschriften bekommen und auch viel Respekt. Und interessanterweise, die besten Erfahrungen habe ich tatsächlich gemacht, oder was heißt die besten, aber ich habe wunderbare Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt in den letzten Monaten mehrfach vor Soldaten gesprochen. Also es waren ja dann, also auch Soldatinnen, aber es waren meistens tatsächlich Männer. Und da war ein ganz großes Interesse an meiner Arbeit und überhaupt keine Berührungsängste. Und da hatte ich das Gefühl, voll ernst genommen zu werden. Und also wirklich Austausch auf Augenhöhe. Das finde ich ganz interessant, dass es oft diejenigen, die es wirklich betrifft, dass die da sehr dankbar drüber sind, wenn man sich über ihre Themen informiert hat und mit ihnen darüber sprechen will. Und die haben auch oft den Eindruck, dass man ihnen noch was erzählen kann, was sie noch nicht wussten.
Sehr spannend.
Ja, aber da kann ich wirklich sehr positiv von berichten. Da hatte ich unglaublich gute, tiefe Austauscherfahrungen.
Jetzt bekommst du und die andere Frauen ja auch viele Zuschriften, von wegen Hassbotschaften und so weiter. Hat es sich gelegt oder ist es mehr geworden? Wehrst du dich dagegen?
Also ich war im ersten Jahr des Krieges ziemlich medial präsent und ich mache jetzt immer noch Medien, aber es gab tatsächlich einen Zeitpunkt für mich persönlich, wo mir das alles ein bisschen viel geworden ist, wo ich damit nicht mehr so richtig gut umgehen konnte. Auch wenn man sich natürlich sagt, lest die Kommentare nicht, also gerade bei sozialen Medien, löscht die E-Mail sofort oder, ne, nach den ersten drei Sätzen, lies gar nicht weiter. Und das sind auch die richtigen Strategien. Das muss jeder eben für sich entscheiden. Ich habe gemerkt, dass du solche negativen Botschaften insbesondere kriegst, wenn du in große deutsche Talkshows gehst. Und ich weiß, was Claudia kriegt. Und das ist wirklich, also die arbeitet auch mittlerweile, glaube ich, mit Hate Aid zusammen.
Folge 18, glaube ich. 17.
Ja, also wenn man Radio macht oder Podcasts, dann kriegt man nicht so viel, aber gerade nach so einem Auftritt in einer großen Talkshow schon. Ich mache es aber trotzdem weiter. Also ich habe, wie gesagt, ich hatte eine kleine, so ein paar Monate im Jahr 2023, wo ich mich ein bisschen zurück, also wo ich nicht mehr so viel zugesagt habe, und jetzt mache ich es auch weiter und ich mache es auch gerne. Und ja, für mich hilft tatsächlich der Austausch mit den anderen. Wir lachen dann öfter mal darüber oder schicken uns auch mal so ein besonders gelungenes Exemplar von Beschwerdebrief. Und ich glaube, man muss einfach grundsätzlich da gucken, dass es einem nicht so unter die Haut geht.
Und aber schon auch Anzeige erstatten.
Ja, also wenn es wirklich, was wirklich gar nicht geht, sind so Sachen wie, wenn es zum Beispiel gegen meine Kinder geht oder sie als Mutter, also und dann haben sie nicht Angst, auf die Straße zu gehen. Sie haben doch Kinder, solche Sachen, alles was mit meinen Kindern ist, da bin ich extrem sensibel. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da Kolleginnen von mir, die noch viel mehr in großen Talkshows regelmäßig unterwegs sind, noch, also da weiß ich, dass die noch viel mehr solchen Zuschriften ausgesetzt sind.
Ja, danke, dass du so mutig bist. Zum Thema der Staffel jetzt auch zum Schluss, Krise. Was bedeutet denn für dich Krise? Befinden wir uns in einer Krise? Was macht dir Sorgen?
Also in meinem Themengebiet würde ich sagen, sind wir in einer Vollkrise. Das macht mir wirklich Sorgen. Also das ist quasi wie so ein perfekter Sturm. Ich wurde neulich auch mal gefragt, was mir jetzt Hoffnung gibt 2024 mit Blick auf internationale Politik. Und ich glaube, da gibt es nicht so viel. Weißt du, wenn ich an mein Großwerden mich erinnere und dann das vergleiche mit dem Großwerden meiner Kinder. In meiner Kindheit ist die Mauer gefallen, was für mich und meine Familie ein sehr persönlicher Moment war, weil meine Familie mütterlicherseits quasi aus erst Polen, dann über in der DDR und dann nach Westdeutschland geflohen ist und meine Großeltern eben polnische und mecklenburgische Herkunft hatten und die komplette Familie von denen, die bis die Mauer gefallen ist, hinter dem eisernen Vorhang war. Und ich als Kind wirklich, also für mich war das sehr präsent. Und dann fiel aber die Mauer. Und dann kollabierte die Sowjetunion in einer friedlichen Art und Weise mit wenig Toten. Dann gab es die Charta von Paris und die ganzen 90er, also natürlich kamen dann die Jugoslawienkriege, aber das wurde so empfunden, ja, als, glaube ich, Periode, wo man so sich Gedanken gemacht hat über Global Governance, über die Rolle von internationalen Institutionen. Und auch bei mir an der Uni in den frühen 2000ern, ich weiß noch, ne, in den frühen 2000ern haben wir uns über einen Verfassungsvertrag für Europa darüber unterhalten. Der ist dann ja gescheitert, aber weiß ich nicht, es gibt Ende der Apartheid in Südafrika. Man hatte so das Gefühl, in meinem langsamen Großwerden, in meinen Teenagerjahren und dann auch an der Uni, gab es unheimlich viele positive Entwicklungen. Natürlich gab es Kriege und Konflikte, es gab den Irakkrieg und so, aber es war trotzdem, ich glaube, man hatte noch das Gefühl, dass sich die Welt zu einem besseren Ort entwickeln kann. Und wenn ich mir jetzt angucke, so meine Kinder sind jetzt eben fast 12 und 15. Und ja, die können sich noch sehr gut erinnern, wie Donald Trump das erste Mal gewählt wurde, weil ich denen damals gesagt habe, das ist ein wirklicher Einschnitt. Das wird die prägen wahrscheinlich. Die haben natürlich den Ukraine-Krieg sehr stark miterlebt, also einfach über mich halt. Und wir haben uns da viel drüber unterhalten. Mein Großer schreibt jetzt auch seine Jahrgangsarbeit da über das Thema. Finde ich auch gut, dass der sich damit auch beschäftigt. Aber so, ja, wenn man sich anguckt, der Westen, glaube ich, steht sehr unter Druck global. Wenn ich mir angucke, die Lage in der Ukraine ist schlecht für die Ukraine, steht extrem unter Druck militärisch. Wir wissen nicht, wie das jetzt mit dem Deal wird. Das neue Nuklearzeitalter hat angefangen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir mal darüber geredet haben, auch Nuklearwaffen sind gar nicht mehr so wichtig. Ne, jetzt spielen die, glaube ich, wieder eine sehr große Rolle. Frage nuklearer Erpressbarkeit, die Allianz zwischen Russland und China, jetzt mit Nordkorea und Iran. Nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern auch der Krieg in Israel, Gaza, Libanon. Also so richtig, ich frage mich immer, ob es für meine Kinder auch so einen Moment gibt, wo so ein historisch positives Ereignis eintritt. Und ja, ich sehe das gerade nicht. Ich
traue mich kaum, eine nächste Frage zu stellen. Beobachtest du denn weltweit Rückschritte oder Fortschritte hinsichtlich der Gleichberechtigung?
Habe ich mich neulich mit Kolleginnen und so ausgetauscht, weil wir anfangen, das tatsächlich auch persönlich zu spüren. Ich habe das Gefühl, dass hinter ganz vielen Bewegungen auch der Wunsch nach einem traditionelleren Rollenverständnis wieder steht. Es geht einmal, also ich glaube, die Trump-Bewegung in den USA, steht für ein anderes Frauenbild oder, ne? Also dieses Anti-Woke ist ja auch, oder auch die, wie man über Abtreibungen spricht und ist ja, glaube ich, oft auch damit verbunden, dass man Dinge zurückdreht, die Frauen Rechte gegeben haben. Ich erlebe das stark auch in Europa, wobei natürlich gibt es auch am rechten Rand starke Frauen, ne? Marine Le Pen, Giorgia Meloni. Also es ist ja nicht so, dass das quasi nur Männer getrieben wäre. Aber ich glaube schon, dass es, also dass es einen Rückschritt gibt oder dass es wie so eine Protestbewegung gibt gegen, ja, gegen die Frauenbewegung. Und ich merke das auch ganz konkret. Ich habe das in letzter Zeit öfter auch gehört von männlichen Kollegen, die sich mittlerweile auch bedroht fühlen, teilweise von Frauen, oder die das ungerecht finden, wenn Frauen in Führungspositionen kommen und dann eben argumentieren, die ist nur dahin gekommen, weil sie eine Frau ist. Und selbst wenn das stimmen mag in dem einen oder anderen Fall, denke ich mir immer, aber so viele sind ja über so viele Dekaden in Positionen gekommen, nur weil sie Männer sind. Oder auch so viele nicht wirklich fähige Männer sind befördert worden. Es kann ja natürlich, kann es auch vorkommen, dass eine nicht wirklich qualifizierte Frau vielleicht mal befördert wird. Aber ja, ich habe das Gefühl, es gibt schon einen Rückschritt.
Sehr interessant. Also ich empfinde das ja ähnlich und trotzdem denke ich mir, man hat ja immer nur seine eigene Bubble und deshalb frage ich auch jede Teilnehmer am Ende, um dann eine Gesamtbilanz mal zu ziehen. Das sind zwar nur Eindrücke, aber insgesamt sehe ich das ähnlich.
Gleichzeitig muss ich schon sagen, dass mich auch viele Männer sehr, sehr gefördert haben in meiner Karriere. Also mein Doktorvater, der ehemalige Direktor der DGAP. Also da kann ich mich gar nicht beklagen. Auch das habe ich erfahren. Und ich glaube eben, ich habe ja vorhin gesagt, als ich anfing und wo ich jetzt gucke, es gibt viel mehr Frauen, die in unserem Beruf jetzt unterwegs sind, Sicherheits- und Verteidigungspolitik analysieren, sei es in Thinktanks, an Universitäten, in Ministerien. Aber wir sind natürlich auch die Hälfte der Weltbevölkerung. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also es ist vielleicht auch normal, dass wir irgendwie zunehmend in diese Felder streben.
Ja. Und vielleicht ganz zum Schluss, was würdest du denn jungen Männern und jungen Frauen so mitgeben, wenn sie sagen, boah, sowas wie Diana möchte ich auch mal machen? Was wäre so dein Tipp?
Also man muss sich schon früh klar werden, was die Vorteile des Jobs sind und was aber auch die Nachteile sind. Also für mich war das lange so, dass ich prekär beschäftigt war. Und das ist, glaube ich, auch immer noch relativ die Regel, dass du quasi keinen so ganz sicheren Karriereweg in dem Thinktank-Bereich hast, aber auch nicht im Universitätsbereich. Ich glaube, da ist es noch schlimmer eigentlich, dass du, also selbst wenn du dann ein paar Jahre an der Uni gearbeitet hast, da muss so viel zusammenpassen und du musst die richtigen Netzwerke haben, dass du dann auch irgendwann eine Professur kriegst. Und du wirst natürlich in der freien Wirtschaft immer mehr verdienen auch. Also darüber muss man sich schon im Klaren sein. Aber sonst glaube ich, würde ich empfehlen, dass man ja Praktika macht, dass man sich vernetzt untereinander, das finde ich ganz wichtig. Also, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man versucht, auch so Programme mitzumachen, die Trainingselemente beinhalten. Gibt es ja auch mittlerweile ganz schön viele. Und ja, dass man nicht das Risiko scheut. Also, weil wie gesagt, ich glaube, ich habe meinen ersten unbefristeten Vertrag, den habe ich jetzt bei ICFA bekommen und das war jetzt vor fast 5 Jahren und davor hatte ich immer befristete Verträge, die immer von Projektmitteln abhängig waren. Und im Bundestag, gut, da ist es ein bisschen anders, aber da bist du ja auch immer, also das geht immer um eine Legislaturperiode oder so. Das ist vielleicht nochmal anders, aber
man muss den Mut haben, ja, prekär beschäftigt zu sein.
Ja, also es ist aber auch nicht, das ist jetzt in meinem Fall so gewesen, ich glaube, wenn man zum Beispiel bei der Stiftung Wissenschaft und Politik gibt es, glaube ich, auch andere Modelle. Also da wirst du dann viel früher entfristet und so. Aber jetzt, bei mir war das eben tatsächlich so was ich glaube, viele Leute auch eher erschreckend finden, wenn sie jung sind und ihr Leben planen wollen und dann eben so wenig Planbarkeit haben.
Okay, liebe Politik- und Politikwissenschaftlerin, macht euch auf was gefasst. Vielen lieben Dank für den Austausch.
Sehr gerne.
Musik.